Also ich möchte jetzt mit der Einführung in die Leitlinie beginnen. Also zunächst einmal möchten wir eine Definition für das Phelan-McDermid-Syndrom schaffen. Und wir möchten auch uns mit den medizinischen Problemen beschäftigen und wie oft sie auftreten und das in ganz Europa. Wir möchten auch über das Leben mit PMS sprechen. Also ich denke, ich kann hier ein paar Sachen überspringen. Ich möchte über die Definition sprechen, aber ich kann hier ein paar Sachen überspringen, weil Conny bereits darüber gesprochen hat. Also hier geht es um eine Mutation in dem Schank 3 Chromosomen oder im Chromosom 22 Q13.3. Also normalerweise verwenden wir den Phänotyp, aber nicht jeder, der PMS hat, ist gleich. Hier gibt es Unterschiede, nicht nur bezüglich des Verhaltens oder bezüglich des Charakters, sondern auch bezüglich der Krankheiten. Und deshalb brauchen wir jetzt eine genetische Definition. Deshalb haben wir gesagt, dass wir uns auf PMS Schank 3 bedingt konzentrieren. Es gibt ganz viel Daten und es gibt bereits schon Daten zu PMS Schank 3 bedingt. Aber natürlich gibt es hier auch bestimmte PMS-Situationen, wo es keinen Verlust von Schank 3 gibt. Also wir haben nicht genug Wissen, das wir weitergeben können für Patienten, die keinen Verlust des Schank 3 haben. Ich glaube, dass viele das bereits kennen, also die meisten Eltern sind selber bereits Experten bezüglich des Syndroms. Es ist trotzdem nochmal wichtig, das zu wiederholen. Das ist unser Genom. Das bedeutet, dass jede Zelle einen Kern hat und wir haben eine Kette, sondern wir haben insgesamt sechs Ketten und wir haben auch Paare mit Chromosomen. Also hier haben wir einen kurzen P-Arm und dann haben wir den langen Q-Arm, daher kommt dieses Q und hier haben wir 13, das ist das Gebiet und hier haben wir das Schank-3-Gen. Also entweder wir haben da einen Bruch und Schank 3 fehlt oder nur ein Buchstabe fehlt aus diesen 3 Millionen. Und wie Sie wissen, und Sarah hat es bereits erklärt, also Schank 3 befindet sich an diesem Übergang zwischen den Synapsen und den Zellen. Also hier geht es um unsere Forschung und unser Forschungsgebiet. Also hier Schank 3 befindet sich hier an der empfangenden Seite. Also das Signal wird hier von der Zelle aufgenommen und Schank 3 sind diese Paare hier, diese roséfarbenen. Und das führt dazu, dass die Synapsen nicht so gut funktionieren. Also wir haben gesehen, dass hier es keine gute Verbindung gibt und die Synapsen, die sind sehr, sehr wichtig, um etwas zu lernen und um uns an unsere Umgebung anzupassen. So, ich möchte jetzt auf den nächsten Punkt eingehen, auf den nächsten Punkt in unserem Artikel, in unserer Leitlinie und wir wollten etwas über die Prävalenz oder die Häufigkeit sprechen. Wir glauben, dass es hier eine Unterdiagnose gibt. Es gibt nicht genug Diagnosen. Also diese Zahlen müssen mit Vorsicht behandelt werden. weil nicht alle Kliniken ein PMS-Expertenzentrum besitzen. Also die Figuren, die Zahlen, die müssen wirklich mit, muss man wirklich mit Vorsicht genießen. Also das wissen wir. Und viele von Ihnen, wie Herr Juron weiß, dass es hier eine verzögerte Entwicklung gibt. Es gibt auch dieses Auto. Also es gibt viele Menschen, die Behinderung haben oder Autismus und die haben Probleme mit den Genen. Und deshalb kennen wir die Frequenz für diese Gruppe. Und deshalb können wir sagen, wir haben eine höhere und eine geringere Schätzung. Also es kann 1 zu 8.000 sein und unsere höhere Schätzung ist bei 1 zu 3.000. Wir haben Zahlen aus unterschiedlichen Ländern gesammelt und wir haben ein Ergebnis von mehr als 1.000 Familien. Also es ist schwer zu verstehen. Also eine Person in 8.000 oder eine Person in 30.000, wenn Sie das berechnen, 1 zu 50.000, dann haben 6.000 das PMS-Syndrom. Also hier gibt es eine große Kluft. In Europa würde das 35.000 Menschen bedeuten. Also wir haben hier eine Unterdiagnose. Also wir haben hier die Beispiele von Deutschland, die Niederlande und Spanien. Und wenn wir uns diese Zahlen angucken, so das wäre die Frequenz, wenn wir diese Zahlen als Grundlage verwenden. Also hier in den Niederlanden haben wir 1 zu 160.000 und in Spanien 1 zu 210.000. Und in Deutschland 1 zu 680.000. So, wir haben das besprochen und hier geht es auch um das Gesundheitssystem. So, in Spanien gibt es ein Programm, wo man Kinder bereits in einem sehr jungen Alter untersucht und kontrolliert. Und deshalb sagen wir, jedes Kind, das eine Entwicklungsverzögerung aufweist, sollte bereits eine gentechnische Beratung erhalten. Und es ist ganz, ganz schwierig, auch Mutationen zu finden. Dann wollten wir wissen, wie es mit den medizinischen Problemen aussieht. Hier gibt es unterschiedliche medizinische Probleme. Also es gibt Betroffene mit Deletion und mit der SHANK3-Variante. Also ich weiß, dass diese Tabelle langweilig sein kann, aber wenn Sie sich das genau angucken, das ist Teil Ihrer klinischen Synopse, die Sie haben. Ich möchte hier ein bisschen auf die Tabelle eingehen. Woher kommen die Zahlen? Also es war ganz, ganz schwierig. Also meine Teammitglieder, die können sich daran erinnern. Also wir haben eine Kohortenstudie durchgeführt. Also da wurden Hunderte von Individuen untersucht und wir haben zusammengezählt und haben uns die Probleme angeguckt. Und hier sehen Sie die Prozentzahlen. Also 89% haben eine Entwicklungsverzögerung, wenn sie eine Deletion haben an 22Q13.3. Also SHANK3 ist sehr, sehr wichtig. Es gibt immer noch eine Debatte. Also SHANK3 scheint sehr, sehr wichtig zu sein. Was wir hier auch sagen müssen, ist, dass es hier große Unterschiede gibt. Und das haben wir auch gestern besprochen bei unserem Treffen. Also hier geht es um Verhaltensstörungen und Verhaltensstörungen scheinen häufiger aufzutreten. auftreten bei der Shank-3-Variante. Bei der Variante. Also bei der Deletion bedeutet, dass ganz viele Buchstaben einfach verloren gehen. Wir haben auch körperliche Probleme, somatische Probleme, andere Organe, nicht das Gehirn. Hier geht es Lymphödeme, die treten bei Shank 3 nicht so häufig auf wie bei den Deletionen. Und wir haben uns auch gefragt, ist es wichtig, dass man eine Corona-Impfung bekommt? Also als wir das Papier geschrieben haben, waren wir mitten in der Zeiten des Coronas, des Coronavirus. Also wir haben, es gibt keine Zahlen, ob es für Kinder mit PMS ist oder nicht, aber im Allgemeinen sollten Kinder, die psychiatrische oder psychologische Probleme haben, geimpft werden, weil das Risiko bei Corona oder an Corona zu erkranken und einen schweren Verlauf zu haben, etwas höher sind. Also Leben mit Phelan-McDonough-Syndrom. Also wenn Sie sich die Website anschauen, wir haben gesehen, dass wir nicht genug Daten haben hier. Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis. Wir wissen nicht, wie oft es bipolare Störungen gibt oder die Kinder an Regressionen leiden. Wir haben gestern darüber gesprochen. Wir wollten auch die klinischen Tests untersuchen und kontrollieren. Insgesamt gab es nur 3. Eine Person, Connie Van Hans, ist heute hier und hier ging es um die Studie zu intranasalem Insulin. Und es war eine gute Idee, diese Studie durchzuführen. Und die IGF, die wurde auch von dieser Idee angespornt. Also wir haben Oxytocin, also hier, dies wurde nicht angenommen, aber IGF-1, also hier gab es einigen Erfolg. Also die Studien, die waren gut, die waren effektiv, sie wurden gut durchgeführt, also ein paar Dutzend haben daran teilgenommen und dann ist es immer schwierig zu sagen, wie groß der Effekt in Wirklichkeit ist. Also in der Zukunft brauchen wir größere und längere klinische Studien. Also vielen Dank und das war's von meiner Seite. Und jetzt stehe ich für Fragen zur Verfügung. And I will switch back to German.